Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff Podcast, dem Podcast von News Aktuell rund um Themen aus PR, Marketing und digitalen Medien. Heute haben wir eine besondere Folge für euch mitgebracht und zwar haben wir einen Gast, Sebastian Klussmann.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für deine Zeit, bekannt aus Funk und Fernsehen, vor allem als professioneller Quizspieler. Aus der bekannten wie beliebten Show Gefragt, Gejagt. Also ich gucke die Show ganz gerne tatsächlich, deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist. Und auch mit am Tisch heute Natascha Koch von News Aktuell. Moin Natascha.
Hi.
Genau, und wir sind heute hier mit dir jetzt am Tisch, weil wir von News Aktuell auch ein kleines Quiz konzipiert haben. Und wenn wir dich schon mal da haben, nehmen wir uns die Chance natürlich nicht, dir das zu stellen. Es ist nämlich so, dass wir von News Aktuell ein Event machen, das heißt Super Communication Land, mit dem Untertitel Beat the Machine. Und wir wollen dort so spielerisch Themen rund um Digitalisierung und digitalen Trends vermitteln und dachten, das kann man sehr gut einem Quiz, denn da lernt man was, das ist spielerisch und ja, Quizformate funktionieren ja sehr gut landläufig.
Genau so denke ich mir das auch, ja. Absolut, ich kann nur zustimmen.
Okay, deswegen haben wir jetzt 13 Fragen und die 12 Fragen für dich vorbereitet.
Genau.
Und du musst diese beantworten, kannst am Ende einen kleinen Preis gewinnen, wenn du es schaffst. Und hast dabei einen Joker zur Verfügung. Und zwar kannst du Janina fragen. Janina von Jering ist natürlich unsere Co-Moderatorin hier aus dem Podcast, die sich dann gleich zu Wort melden wird, wenn sie gefragt wird. Mhm. Also, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal ein. Und ich lege los mit der Happy-Go-Lucky-Quiz-Musik, die uns absolut nicht in den Wahnsinn treiben wird.
Genau, wir spielen in zwei Runden und starten jetzt mit Runde 1.
Genau, du wirst gleich die Fragen von Natascha gestellt bekommen und einfach antworten, wenn du es weißt.
Genau. Welches mobile Betriebssystem hat die weltweit meisten Nutzer?
Android?
Das ist richtig, korrekt.
Man kann es doch einschätzen, ja, ne, wie viele das ungefähr sind.
Das ist ganz, ganz schwierig. Das ändert sich im Moment. Ja. Huawei hat gewisse Probleme.
Ja. Eine Tendenz vielleicht?
Beides vielleicht an Hongmeng. Das
naja, bei Schätzfragen halte ich mich immer zurück.
Okay.
Ne? Aber ich würde gerne die Antwort wissen.
Also es sind 88% Marktanteile. Wow. Gerade nochmal
genau, tagesaktuell recherchiert sozusagen.
Genau, mit über 340 Millionen 340. Nutzern. Also richtig krass.
Wahnsinn.
Weiter geht's.
Wie heißt der Smart Assistant von Samsung?
Oh je, Smart Assistant. Ich nutze gar keinen Smart Assistant, muss ich gestehen.
Viele Samsung-Nutzer kennen diesen Smart Assistant nicht, obwohl selber dieses Gerät
besitzen. Ja, genau so ist das. Ich bin selbst auch Samsung-Nutzer, aber die anderen sind ja ein bisschen bekannter. Ich frage mich, ob ich jetzt schon meinen Joker nutzen muss. Oh je, da sehe ich ein Augenrollen. So in ein Samsung-Handy. Da.
Also ohne einzuloggen, welche kennst du denn so?
Nee, sind Smart Assistant, ist das sowas wie Cortana oder Siri, ja. Alexa?
Genau die Richtung. Und dann noch den von Samsung. Und
ist das
damit
irgendwas,
hast du jetzt schon fast
Bixby?
Genau.
Willst du Bixby einloggen?
Ich sag jetzt Bixby, das ist mir gerade eingefallen. Also ich ich hatte das,
Das ist richtig, das ist korrekt, wunderbar.
Man sieht hier ja nichts, aber es gab keine Hilfe, das möchte ich nochmal sagen.
Nein, es gab
also
keine Hilfe.
Ich erinnere mich, dass die Frage irgendwann mal auftaucht und ich war da schon etwas irritiert, dass Samsung ja so etwas hat.
Denn wenn wir schon den Gründer des Deutschen Quizverbandes am Tisch haben, werden wir natürlich keine Hilfestellung geben. Du musst ja natürlich beweisen, dass du es wert bist. Nächste Frage?
So einfach
nächste
ist das Frage. Gar nicht.
Gerne. Welcher war der meistgehörte Podcast Deutschlands im Jahr 2018?
Auch hier muss ich gestehen, ich habe Aufholbedarf. Podcast höre ich gar nicht. Habe ich mir vorgenommen in der Zukunft.
Ist ja ein Megatrend der letzten Jahre,
Wahnsinn.
Der Medienkonsum.
Ich habe auch schon überlegt, einen Podcast zu
machen. Sogar wir machen einen.
Ich muss einfach mal ins... Darf ich mir denn aber einen Fehler erlauben oder ich ganz aus dem Spiel, wenn ich jetzt falsch beantworte?
Einen darfst du dir erlauben.
Genau.
Einen darfst du dir erlauben.
Ein Joker und ein erlaubter Fehler.
Schwierig. Fußball ist interessant. Ich sag jetzt einfach mal fest und flauschig.
Nicht schlecht, ja. Korrekt. Ja.
Ja.
Absolut richtig.
Okay, das ist ja vielleicht der bekannteste, aber das ist ja meistens.
Das
wunderbar.
Wird 2019 schon wieder anders aussehen und da sieht man schon, wie schnelllebig der Trend ist. 2018 war es fest und flauschig. Ich glaube, jetzt gegenwärtig ist gemischtes Hack. der erfolgreichste Podcast Deutschlands. Also das, ja, ein.
Wer macht denn das gemischte Sack?
Das machen Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, Comedian und ein Autor.
Lobrecht.
Und ja, ist eben halt auch ein Entertainment-Podcast, ne? Also wie Fest und Flauschig auch Entertainment ohne spezielles Thema. Mhm. Gut, geht weiter, oder?
Ja.
Noch bis zum Rennen.
Bin ich zufrieden. Gar, so einfach ist das gar nicht.
Welche App hat im Google Play Store die meisten Downloads?
Das kann man sich ganz gut herleiten.
Naja, also wahrscheinlich ist es irgendwas von Google selbst, ne? Was schon vorher so.
Ich sag mal, die ersten drei Plätze sind sehr nah beieinander.
Oh ja, das macht es nicht einfacher, ne? Ich frage mich ja, also so eine Sachen wie Play Store selbst zählen nicht dazu.
Na,
ne?
Die musst du ja nicht im Play Store downloaden.
Die sind schon mal da.
Genau, ne? Genau. Das ist ein guter Ansatz.
Ich rate auch hier, das ist ein Educated Guess, Google Mail.
Und das ist dein erster Fail.
Nein.
Denn auch und bei Google Mail ist ja so, das ist in der Grunde auch schon vorinstalliert. Schon, ne?
Ja, genau.
Ist das vorinstalliert?
Mhm. Bei den meisten
als App? Ich glaube, ich muss das mal runterladen. Ich habe Mail drin. Ne?
Ja, also die richtige Antwort wäre gewesen WhatsApp.
Genau.
Tatsächlich.
Dicht gefolgt von Facebook und
Instagram.
Instagram.
So alle drei um die 90 Millionen Downloads. Okay. WhatsApp als einziges drüber. Ja, hat ja fast jeder. Na gut, jetzt wird's schwieriger.
Okay. Die waren schon nicht ganz einfach.
So, weiter geht's.
Ja, dann Joker.
Warum mussten die Chatbots Bob und Alice ausgeschaltet werden?
Wir können dir sonst mal zwei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stellen.
So ein Multiple Choice macht es manchmal.
Das haben wir nämlich bei unseren Quiz-Kandidaten auch gemacht, wo wir Tickets für unser Event ausgelobt haben. War es A, weil sie angefangen haben, die User zu beschimpfen? Oder war es B, weil sie eigene Sprachen entwickelt haben, die sonst keiner mehr dechiffrieren konnte?
Spannend.
Wenn ich das vortrage, dann verrate ich das immer irgendwie schon.
Deswegen. Ja, deswegen hatte ich jetzt gehofft, dass erstmal eine Antwortmöglichkeit bei der zweiten überlegst. Aber ja, interessant.
Also beides
ist natürlich einschätzen können, wann das war. Das würde vielleicht auch helfen. Aber ich finde die erste Antwort nun, ich mache ja auch Unterhaltungsfernsehen, ich finde die erste Antwort wirklich am lustigsten und daher logge ich das mit den Beschimpfungen ein.
Dann hast du leider deinen zweiten Fail kassiert. Es waren tatsächlich das Problem, dass sie eine eigene Sprache entwickelt haben, die nicht mehr zu dechiffrieren war.
Genau.
Die Sachen mit den user-beschimpfenden Bot gab es aber auch. Also es ist gar nicht so weit aus der Luft gegriffen. Ja. Das ist aber ein anderer Bot.
Verdammt.
Bob und Alice sind Bots von Facebook, wenn ich mich recht entsinne, die dann eben nicht, da wurde vergessen, mit reinzuprogrammieren, dass sie nur Englisch sprechen sollen, während ein Twitter-Bot von Usern so getrollt wurde, weil Bots funktionieren immer nur aufgrund ihrer Datenbasis,
ja,
ne?
Da.
Ist dann sehr schnell sehr rassistisch geworden. Aber so damit hast du leider verloren.
Oh, kein Preis. Schade, aber es sind sehr interessante Fragen, muss ich gestehen, die anderen.
Genau, und das sind halt so ein bisschen auch die Trendthemen rund um unsere Branche. Digitalisierung bewegt PR und Marketing sehr stark. Darum dachten wir, machen wir ein Event dazu, wo man das den Leuten ein bisschen beibringen kann, auf eine spielerische Art und Weise. Und jetzt hast du auch schon ein bisschen was gelernt, auch als deutscher Profi-Quizzer. Und willst du nochmal so aus Spaß die letzten paar Fragen noch
durchzocken?
Sehr gerne. Ja, dann machen wir weiter.
Genau. Wissen ist für mich ja immer die Möglichkeit, Dinge noch in...
Finden wir vielleicht gleich raus, wie das genau funktioniert mit der Wissensaufnahme. Aber erstmal vielleicht nochmal die letzten paar Fragen.
Genau. Wie heißt die KI aus Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey?
Also auf jeden Fall ist es HAL, also ja. H-A-L. Ja. Ich glaube, die dazugehörige Zahl ist 9000.
Absolut richtig.
Da glaubst du richtig. Ja,
genau. Aber auch das wussten viele bei unseren Quizrunden tatsächlich nicht.
Ein Filmklassiker, den sollte man sich mal reinziehen.
Das stimmt.
Welche Game-Konsole mit VR-Headset wurde 1995 vielleicht ein paar Jahre zu früh auf den Markt gebracht?
Super spannend, aber auch super schwer. Ich war tatsächlich in Berlin, gibt es ein Computerspielemuseum.
Ja,
da war ich schon mal drin, aber ich kann mich nicht entsinnen, die gesehen zu haben. Vielleicht ist sie da.
Könnte sein. Würde man sagen, da reicht uns vielleicht auch der Hersteller von der Konsole.
Ja, okay.
weil das genaue Modell,
ja.
Wenn man das jetzt weiß, kann man es ja nicht herleiten.
Hilft da vielleicht mein Joker? Ich ziehe meinen Joker.
Janina übernimmt.
Ich setze die Kopfhörer auf. Ehrlich gesagt, ich bin mir auch nicht sicher. Ich kann auch nur raten, aber mir würde jetzt Atari einfallen.
Das ist falsch. Tatsächlich wäre es Nintendo gewesen.
Ach, Nintendo. Ja. Wer soll denn darauf kommen? Tarif genau. fand ich auch besser, hätte ich eher eingeloggt.
Genau, genauer gesagt, was der Virtual Boy von Nintendo.
Virtual Boy, doch, das habe ich mal gehört, aber nicht, dass er von
genau, Nintendo. Das war so ein richtig großes, klobiges, klotziges Ding, das im Grunde viele schwarze und rote Formen darstellen konnte und ganz furchtbar war. Aber VR schon, ja, weiß ich nicht, 15 Jahre vom Trend sozusagen.
Klasse.
Mal gucken, ob du das nächste weißt.
Jetzt geht's in den Bereich E-Sports.
Aber auch da können wir dir gleich ein paar Antwortmöglichkeiten
geben. Ja. Wie heißt das finanziell gesehen erfolgreichste E-Sports-Team der Welt?
Oder hast du eine Ahnung?
Nein, ich kenne tatsächlich einige E-Sportler vom Namen her. Faker oder
gibt
so.
Gibt es?
Gibt es, aber es sind einzelne Spieler. Mhm. Nicht wahr? Ich finde es total faszinierend, auch als Nicht-E-Sportler ist es so, dass wieder Hallen gefüllt werden.
Ja.
Um wie viel Geld es mittlerweile geht. Dass das wirklich auf dem Weg zum anerkannten Sport ist und faktisch ja bei den Beträgen schon ist.
Das ist wirklich erstaunlich, aber dass trotzdem außerhalb dieser Szene es noch weitgehend unbekannt ist vielen Leuten. Ne? Also das Erfolgreichste in der Welt, dass solche riesigen Preisgelder einfährt, auch von Disney, glaube ich, Support wird, kennt außerhalb der Szene kaum einer. Aber mal gucken, ob du mit den Antwortmöglichkeiten vielleicht weiterkommst. Ist es A, Team Liquid, oder B, Team Rocket?
Naja, ich glaube, Team Liquid habe ich tatsächlich schon mal gehört. Team Rocket auch, aber eben aus Pokémon. Also die werden vielleicht nur Pokémon Go spielen, aber ich entscheide mich für Team Liquid.
Das ist absolut richtig, ja. Genau, also spielen, glaube ich, vor allem Dota und vor allem europäische und amerikanische Spieler, keine Koreaner, aber das erfolgreichste Team der Welt tatsächlich. Ja. So, nächste Frage.
Wie heißt das erste Super Mario-Spiel fürs Handy?
Das ist, glaube ich, vor 2 Jahren oder so auf den Markt gekommen.
Also ich weiß, dass es Super Mario Smash Brothers gibt. Ob das aber fürs Handy ist, was anderes fällt mir jetzt nicht ein, Smash Brothers.
Ja, ist es leider nicht.
Es ist die 2, nee.
Es wäre Mario Go gewesen.
Ach,
nee, das gar nicht wahr.
Nee, Mario Run.
Mario Run, nee, das habe ich noch nicht gehört.
Genau,
gibt es auch?
Nee, das ist dann Pokémon Go. Mario Run war das erste und ich glaube bis heute auch einzige Mario-Spiel fürs Handy, ein Endless Runner, also man quasi automatisch weiterläuft, man muss nur hüpfen, sehr, sehr einfach, eben fürs Handy optimiert. Darum heißt es Run, genau. Und Smash Brothers ist natürlich für die Wii und für die Switch und so hätte ich für die stationären Konsolen. So, nächste Frage. Ach, wir haben noch eine zweite Runde, eine Runde mit Antwortmöglichkeiten zur Auswahl.
Das ist natürlich.
Weil das hatten wir ursprünglicherweise als Schätzfragenrunde konzipiert, aber wenn du alleine spielst, kannst du natürlich nicht falsch oder richtig schätzen. Aber die Frage ist, wie viele monatliche aktive Nutzer hat Facebook weltweit? Und wir haben auch 3 Antwortmöglichkeiten.
Genau. Sind das A, 2,3 Milliarden, B, 1,8 Milliarden oder C, 3,3 Milliarden Nutzer?
Monatlich heißt, man loggt sich einmal im Monat ein.
Genau, man muss sich eingeloggt haben in diesem Monat.
Genau.
Also ich erinnere mich, vor kurzem kam wieder der Internet-Report von Mary Meeker raus. Das ist so ein Standard-Report im Internet und da gab es so die Penetrationsraten der einzelnen Social-Media-Plattformen. Weltweit, meine ich, wäre das irgendwie so... Das ist schwierig. Also B würde ich ausschließen, 1,8, einer der höheren eher, aber
schwierig. Wir haben
ja mittlerweile auch 7,7 Milliarden Einwohner. Schwierig, ich bleibe bei 2,3.
Das ist korrekt, das sind 2,7 gewesen.
Genau. Ja, eigentlich fast ein bisschen überraschend, wenn man eigentlich das Gefühl hat, dass Facebook so ein bisschen auf dem absteigenden Ast wäre, aber...
Bei uns, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich.
Wobei es ist halt schwierig, die Frage ist halt, was mit so Märkten wie China, wo es eben eigene soziale Plattformen gibt.
Ja, aber noch sind 2,3 Milliarden, mal gucken, wie lange das so bleibt. Das Spannende ist ja, dass Facebook selber die erfolgreichsten Konkurrenzprodukte in der westlichen Welt auch besitzt, also Instagram.
Instagram wächst.
Genau, eine stark wachsende Plattform, aber immer noch deutlich, deutlich unter den Facebook-Nutzern, lass mich lügen, 800 Millionen oder so.
Das war auf keinen Fall eine Milliarde.
Genau, deutlich weniger.
Aber The Rock hat immerhin fast 150 Millionen Follower von den 800 Millionen. Das ist ja
unglaublich, ne?
Mein großes Vorbild.
The People's Champ.
So sieht's mit der Augenbraue.
Okay, nächste Frage. In welchem Jahr wurde der Begriff AI zum ersten Mal verwendet?
Das Jahr ist interessant. Ich glaube, ich weiß, dass es in den 50er Jahren war im Dartmouth College. Mhm.
Genau, wir haben 3 Antwortmöglichkeiten. A, 1983, B, 1922 oder C, 1956, du hast gerade schon gesagt.
Denn war es tatsächlich, war mir nicht sicher, irgendwann Mitte 50, 56, ich glaube Dartmouth College, eines der Ivy Leagues, die hatten damals ein Programm mit John McCarthy. Und der hat das ein bisschen mitbegründet, hat er auch an Algol, der Programmsprache, mitgearbeitet und ich glaube Lisp auch. Also 56, da bin ich mir sehr sicher.
Genau, ist auch absolut richtig. Und auch genau die Konferenz, wo das zum ersten Mal formuliert wurde, trug auch, glaube ich, das schon im Namen. Das ist, da wurde der Begriff quasi geboren.
Spannend, wie lange man schon daran forscht.
Ja.
Auch begrifflich.
Und jetzt
wussten aber auch total viele Leute nicht, ne, beim Quizzen. Also
da war einer dabei, der hat sich das ganz schlau hergeleitet, der meinte, die 50er waren so eine Zeit, wo auch die Science-Fiction-Literatur an ihrer Hochphasen hatte und sehr erfinderisch war mit, weiß ich nicht, Autoren wie Philip K. Dick oder so und dort sehr viele Ideen geboren wurden, an denen man bis heute forscht. Ne? Also die Frage, ob dann vielleicht die Literatur die Forschung beeinflusst oder die Literatur sich von der Forschung quasi beeinflussen lässt, aber ja, das war eine goldene Zeit der Sci-Fi und deswegen macht es ziemlich Sinn.
Ja, interessant, die Herleitung. Im Zweifel beides beeinflusst sich. Ne? Und ich glaube, hat auch viel aber auch mit dem Pentagon zu tun. Also da auch das Internet selbst, ne, wurde ja gefördert vom amerikanischen Verteidigungsministerium und im Kalten Krieg.
Und auch da ging das ja schon los, dass man an solchen Netzwerken arbeitete. Ne?
Genau, ja.
So, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage.
Ja. Wie viele Besucher hat Presseportal.de pro Monat? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen einleiten vielleicht, oder?
Nur kurz zur Erklärung genau, was das Presseportal ist. Das ist eine Webseite, die wir betreiben.
Ja.
Wir von News Aktuell betreiben Presseportal.de. Das ist eine Plattform für Unternehmensinhalte aller Art. Die können darüber publiziert werden und den Medien zur Verfügung gestellt werden. So, da gibt es tausende von sogenannten Newsrooms, wo Unternehmen ihre Meldung einstellen.
Genau.
Und wie viele Besucher gehen wohl pro Monat auf die Seite, um sich das anzugucken? Was schätzt du? Wir haben natürlich auch hier wieder Antwortmöglichkeiten, um es Sims einfacher zu machen.
Sind das A, 5 Millionen, B, 7 Millionen oder C, 11 Millionen Besucher im Monat?
Ich muss ja gestehen, ich glaube, der Deutsche Quizverein hat das auch schon genutzt. Wir haben das, um auf unsere Meisterschaften hinzuweisen.
Sehr gut.
Ja, natürlich 11 Millionen.
Ja, wir würden natürlich auch keine höhere Zahl reinschreiben. Richtig, ja, absolut richtig. 11 Millionen und damit Sieger der Herzen, wenn auch nicht tatsächlich.
Sebastian.
So.
Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und die Fragen waren wirklich gut.
Das
und
freut
Quizzen
uns,
macht einfach Spaß. Man merkt es immer wieder. Und jetzt sprechen wir gleich ein bisschen darüber, warum das so ist und über deine Geschichte. Wir hören uns gleich im zweiten Teil.
Hat Spaß gemacht, danke.
So, Podcast Teil 2. Hallo Sebastian nochmal.
Hallo.
Jetzt geht's in den normalen Podcast. Ich hoffe, du hast dich von dem Quiz schon ein bisschen erholt.
Es ging ganz heiß her, ne?
Ich bin ganz begeistert.
Vielleicht sollten wir das jetzt immer so am Anfang von einem Podcast machen.
Wäre das nicht eher eine gute Idee für einen Podcast, einen Quiz-Podcast zu machen, ein Quiz-Format als Podcast?
Ja, ihr bringt mich hier auf Ideen.
Oder?
Also ich habe ja schon vorhin beim Quiz gesagt, ich habe auch mal drüber nachgedacht, was soll ich denn? Soll ich jetzt ein Quiz machen oder einfach einen Talk mit interessanten Fakten? Aber vielleicht kann man auch eine Mischung machen. Und also so wie Podcasts ja hier in Deutschland laufen, wäre das sicherlich eine Überlegung wert, ja.
Definitiv. Aber jetzt, damit wir einmal vorne anfangen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Das ist eigentlich die Frage, die einem irgendwie als erstes auf der Seele brennt, weil du machst das jetzt schon seit ganz vielen Jahren, bist irgendwie Europameister, Weltmeister, hast den Quizverein gegründet.
Und das, obwohl du ja noch total jung bist. Also
ja, ich sag immer, ich bin Vater der deutschen Wettbewerbsquiz-Szene. Da stocken die Leute immer.
Ja.
Aber ja, es ist schwierig, ich hatte verschiedene Ansatzpunkte. Also Wissen hat mich schon immer irgendwie begeistert, das Aufsaugen von Wissen. Ich habe mir einen Atlas genommen, bevor ich lesen konnte, einfach nur, weil ich Spaß dran hatte, die Länder zu entdecken. Für mich war es immer eine große Entdeckung. Ich habe mich nicht von Anfang an für alles interessiert, aber so Themen kamen nach und an dazu. Und irgendwann habe ich auch das Format Quizzen entdeckt, also im Fernsehen wie jeder. Dann gab es Nachmittagssendungen, dann kam Wer wird Millionär, dann habe ich mit meiner Oma immer so aus Spaß mitgequizt. Und ich glaube, richtig los ging es dann, als ich Pubquiz für mich entdeckt habe.
Ach ja, das war wirklich nochmal eine Sache, die das Quiz in den Mainstream brachte und man selber quizzen konnte auf einmal, nicht nur die im Fernsehen.
Eigentlich in jeder größeren Stadt gibt es einen Pub, eine Kneipe, wo man hingehen kann mit Freunden, trinkt ein Bier oder eine Cola und beantwortet dabei Fragen. Das habe ich in England entdeckt und dann hier in Deutschland danach gesucht, bin hingegangen und wenig später wurde ich im Internet fündig, dass es ja auch eine Weltmeisterschaft gäbe. Nicht im Pubquizen, aber grundsätzlich. Und dachte, mache ich einfach mal mit. Warum denn nicht? Und habe recht gut abgeschnitten, sodass ich dann wenige Monate später gleich zur Europameisterschaft gefahren bin. Habe dort im deutschen Nationalteam gespielt Und ja, dann war ich angefixt und habe aber feststellen müssen, dass es keine deutsche Meisterschaft gibt. Und das fand ich komisch. Und einfach die Idee gefasst, ich nehme mir noch 7 weitere Deutsche und gründe diesen Verein.
Dann sind wir jetzt dieser Verein.
Ja, und so ging es los. Und dann, jetzt sind wir mittlerweile über 500 in 30 Orten in Deutschland und quizzen, hat eine deutsche Meisterschaft glücklicherweise.
Aber komisch, dass es das in Deutschland nicht gab, keine deutsche Meisterschaft, aber es trotzdem eine Nationalmannschaft gab.
Ja, richtig. Das ist so ein Hilfskonstrukt gewesen. Naja, es waren einfach 4 Deutsche da, die die deutsche Nationalmannschaft gemacht haben. Wir haben dann ein Jahr später das dann auf gewisse rechtliche Füße gestellt. Aber so ist das eben, wenn man mal schaut, wie Fußball um 1890 ausgesehen hat, da muss man mal eine Regel festsetzen, dass es keine Bäume auf dem Spielfeld gibt. So ähnlich muss man sich das bei uns auch vorstellen. Wir sind jetzt vielleicht Fußball 1910, ein bisschen weiter vorangeschritten, aber sicherlich ganz am Anfang. Ist auch ein Amateursport.
Aber ist es für dich der Reiz, zum einen dort Menschen zu treffen, die ein ähnliches Niveau haben? Weil natürlich, also wenn man immer der Beste wäre und es wird ja irgendwann auch langweilig. Ich meine, da findet man dann Leute, die ein ähnliches Niveau zumindest haben. Oder ist es auch noch zusätzlich so ein bisschen dieser Networking-Charakter? Weil dadurch lernt man ja Menschen kennen, die man wahrscheinlich unter normalen Umständen nicht kennengelernt hat.
Vor allem Gleichgesinnte, ne?
Gleichgesinnte, das ist entscheidend. Also man kann es als Networking bezeichnen, aber es ist viel mehr Menschen zu treffen, die ein ähnliches Hobby haben. Gar nicht mal das Niveau. Also ich war auch im Deutschen Quizverein, es gibt kein Aufnahmekriterium. Jeder kann bei uns mitmachen, der einfach Spaß daran hat. Und wir haben ein monatliches Turnier, da gibt es 100 Fragen. Der Sieger macht in der Regel um die 80. Unten die Platzierten machen 15, 20 Punkte, aber wir sind eine Quizgemeinschaft. Was uns eint, ist, dass wir Spaß daran haben zu quizzen und Spaß daran haben, Dinge zu erfahren. Daher ist es eine Idee, die dahinter steckte, war tatsächlich Gleichgesinnte zu treffen. Und natürlich aber auch einen Sport zu kreieren, wo man sich messen kann. Mhm. Also das, was es spannend macht, ist ja, dass wir einen Vergleichsmaßstab haben. Das, beim Pubquiz ist es so einfach nur Unterhaltung. Und natürlich gibt es auch ein Ranking, aber das ist dann mehr oder weniger mal nebensächlich, weil es viele Entertainment-Fragen gibt. Bei uns gibt es richtig einen Schlüssel, wo man sagt, okay, wer hier am meisten weiß, ist dann auch deutscher Meister zu Recht.
Mhm. Merkst du eigentlich durch die Digitalisierung auch einen Zulauf an Quiz-Enthusiasten? Weil ich denke mir, durch die Verfügbarkeit von Quiz-Apps oder so, ist für jeden ja das Quizzen an sich offen geworden, was früher vielleicht im Fernsehen konsumierbar war. Hat das Einfluss auf die Szene sozusagen?
Also was definitiv einfacher geworden ist, ist Wissen sich anzueignen. Mhm. Durch Wikipedia, durch Quiz-Apps. Man kann den ganzen Tag eigentlich durchquizzen. Mhm. Das war früher ein bisschen schwierig. Klar konnte man sich ein Brockhaus nehmen, aber Quizzen ist ja so eine Gamifizierung. Also als Spiel selbst macht ja. Das wesentlich mehr Spaß. Also insofern ist auch meines Erachtens das Niveau sicherlich dadurch gestiegen, durch die Verfügbarkeit von dem Wissen selbst. Und ich weiß nicht, ob es wirklich einfach geworden ist, weil es ja immer noch die Hemmschwelle gibt, zu uns zu kommen und sagen, ich setze mich dem Ganzen aus. Mhm. Also als ich den Verein 2011 gegründet habe, bin ich dann in alle Pubquizze gegangen und habe hunderte, ja tausend Menschen mit Flyern versorgt. Wie viele sind am Ende gekommen? Zur Berliner Meisterschaft, ich habe 1000 erreicht, 2 sind gekommen.
Wow.
Also das heißt, es war einfach für viele erstmal so eine Hürde, oh je. Ich bin da. Ich
spiele ja was Analoges dann in dieser digitalen
genau,
Welt.
Das ist noch was anderes. Könnte auf mich blicken. Digital bin ich
anonym.
Hier habe ich immer noch eine Liste. Mhm. Es gibt eigentlich keine. Man muss keine Angst bei uns haben, aber leider ist sie noch da. Und nach und nach, je größer wir werden, sehen die Leute, aha, ich muss gar keine Angst haben.
Und du machst dafür so ein bisschen Werbung und bist dann so das Gesicht des deutschen Quizzes, wenn du so willst, ne?
Ja, für mich ist das mein Baby. Mhm. Ne? Also.
Gibt es trotzdem irgendwie Themen, wenn man jetzt schon so weit fortgeschritten ist, wie du es bist und schon ein sehr großes Wissen hat, Themen, die du dir irgendwie leichter aneignen kannst, weil sie dir mehr Spaß bringen? Oder ist das ab einem gewissen Level egal, weil man versucht irgendwie querfeldein durch alle Themen das Wissen zu erlangen?
Nein, natürlich ist es bei mir vermutlich so ähnlich wie bei allen anderen. Also, dass gewisse Dinge mir leichter fallen. Das ist aber ganz abhängig davon, welches Vorwissen ich habe. Ich habe mich natürlich dann im Laufe der Meisterschaften auch näher damit beschäftigt, okay, was fällt mir eigentlich einfach und was fällt mir schwer? Der Schlüssel oder das, im Prinzip kann man es auf einen Punkt niederbrechen und das ist Interesse. Wenn ich Interesse habe, fallen mir Dinge wesentlich einfacher. Wenn ich motiviert bin zu lernen, dann kann ich auch einfach lernen. Und es gibt genauso Themenbereiche, die mich nicht interessieren. Und manchmal habe ich mich denen hingesetzt und habe überlegt, wie kann ich das erreichen, dass es mich interessiert. Und dann mittlerweile lese ich Bücher dazu oder schaue mir Dokumentationen an. Und bei anderen ist es dann, bleibt es immer noch schwierig.
Ich glaube aber gerade dieses Spielen macht einem ein sperriges Thema ja schon mal zugänglicher. Ja. Das merke ich gerade, wo du gesagt hast, dass man heutzutage alles auch so in so Quizform irgendwie haben kann. Ich mache jetzt gerade erst Führerschein tatsächlich.
Und muss ich auch, ich bin auch führerscheinlos.
Ah ja, ich kann es nur empfehlen, denn heutzutage sind die Theorie-Apps halt auch wie ein Quiz. Ne?
Ja.
Du kannst stimmt. quasi nebenbei im Bus die Fragen durchzocken und bist richtig und falsch. Und das motiviert unglaublich, diesen total langweiligen Stoff zu lernen, wo es darum geht, wie, weiß ich nicht, in welchem Drehzahlbereich der Motor wie und wie umweltschonend.
Schade, ist. Das wäre ja eine Vorlage gewesen, euch beide hier jetzt gegeneinander antreten.
Der Theorietest.
Ja. Fortsetzung, das machen wir noch.
Ja, das
machen
beim wir zweiten noch. Besuch machen wir das dann. Dann genau. haben wir beide den Lappen und gucken mal, was hängen
genau,
geblieben
stimmt.
ist.
Genau, stimmt. Das machen wir so. War es denn aber in der Schule eigentlich auch schon sehr gut? Oder würdest du sagen, Quiz, in einem Quiz gut zu sein, ist eine andere Art von Lernen und Wissen, als zum Beispiel in der Schule abgefragt wird?
Also ich war in der Schule ein sehr guter Schüler. Aber auch, weil mich vieles interessiert hat. Also ich war nie Streber. Ich habe mich nie hingesetzt und lerne jetzt auf diese Klausur hin, damit ich diesen Schnitt bekomme. Sondern vieles hat mich interessiert. Natürlich war ich ehrgeizig. Aber ich habe immer auch antizyklisch gelernt. Einige Dinge habe ich mich vorher schon beschäftigt und dann hatte ich ein bisschen Grundverständnis und dann wollte ich aber nicht auf diese Klausur lernen, weil mir das irgendwie zu blöd war. Bei anderen Sachen musste ich dann durch. Also ich war beispielsweise so in einer musikbetonten Schule und dann bin ich so musikalisch, musste ich dafür mich dann durchringen, da zu lernen. Aber ich sage mal, die Passion fürs Quizzen kommt mit dem Wissen. Also ohne das Wissen vorher war natürlich Quizzen für mich auch so eine Sache, die mir per se schon mal mehr Spaß gemacht hat, weil ich viele Antworten dann drauf hatte und dann auch die
Belohnung
gekommen
ja.
Für mich war das auch eine Sache der Identität. Ich, also schon in der Grundschule war mein Spitzname das wandelnde Lexikon. Und wenn man dann so eine Nische gefunden hat, wo Menschen auf einen gucken und an das Bestätigung und Anerkennung bekommt, dann möchte man dem ein bisschen gefallen.
Aber hast du ein fotografisches Gedächtnis, dass du Sachen liest und sofort drauf hast?
Nein, also ich glaube auch nicht, dass es so etwas wie fotografisches Gedächtnis gibt, abgesehen von einigen ganz speziellen Fällen von Savants, Autisten, die dann was nachzeichnen können. Es gibt da so ein paar Beispiele. Ansonsten ist es sehr, sehr selten oder fast nicht da.
Und funktioniert wahrscheinlich auch anders, als man es klischeehafterweise denken würde. Weil ich muss dann so Serien denken oder so. Ich weiß nicht, kennst du die Serie Suits, eine Anwaltsserie? Da hat der eine Anwalt so ein fotografisches Gedächtnis und dann kann er das immer, als hätte er Wikipedia in sich drin benutzen sozusagen, weil er dann...
Ich glaube, das ist auch entscheidend, dass es wirklich anders ist, als wir uns das vorstellen. Das hilft natürlich, so sich das vorzustellen, manchmal so als Metapher, aber wirklich fotografisch gibt es nicht. Irgendwo gibt es einen Anker, wo die Leute das festlegen. Also wenn sie ein gutes Zahlengedächtnis haben, dann können die in gewissen Ordnungen was schaffen. Ich sage auch immer, ich kann mir Dinge besonders gut merken, wenn ich halt Vorwissen habe zu Michelangelo, zu Raphael und lese ein Renaissance-Buch, dann kann ich mir das wesentlich besser merken als jemand, der zum ersten Mal sich damit beschäftigen muss und gar nicht mal Lust hat, ins Museum zu gehen. Das ist dann das Entscheidende.
Bei diesen Meisterschaften gibt es ja auch Disziplinen, wo man nicht alleine antritt, sondern so einen Doppelwettbewerb und sowas macht. Müssen dann trotzdem, also wenn du das mit jemandem zusammen machst, muss dann jeder in allen Bereichen fit sein? Oder ist es so, dass man sich ergänzen kann, dass man sagt, okay, der eine beantwortet alle Fragen in den Kategorien XYZ und du in den ersten?
Ja, zweiteres. Also man kann Doppelmeister werden und hat tatsächlich zwei Experten. Also die müssen sich dann wirklich sehr, sehr gut ergänzen. Wir haben auch im Deutschen Quizverein oder bei den Meisterschaften haben wir einige solche, die im Einzel nicht die Pokale holen, aber im Doppel zusammen sehr, sehr gut abschneiden. Ich spiele im Doppel mit meinem Jägerkollegen Sebastian Jacobi. Und wir holen im Einzel halt auch Pokale und sind so wie zwei Elefanten, die dann zusammen, aber wir ergänzen uns auch, aber nicht so optimal wie andere Teams, muss ich gestehen. Und daran wollten wir auch nochmal dran arbeiten, mal zu gucken, wie wir uns noch besser ergänzen können. Aber das ist wirklich der Schlüssel dazu, im Doppel gut zu sein, dieses Ergänzen. Ja.
Hörst du dir denn auch oder guckst du dir im Fernsehen Quizshows an?
Ja, es kommt ein bisschen auf die Quizshow an, muss ich gestehen. Früher habe ich fast alles geguckt. Mittlerweile.
Es gibt aber auch viel mehr Quiz-Shows, habe ich das Gefühl. Also in den letzten 10 Jahren oder so ist es, glaube ich, oder vielleicht noch ein bisschen länger sogar schon. Ne? Also mit Jauch ging so eine Welle los, dass auf einmal Quiz-Shows im Fernsehen ein Thema wurden.
Also es gibt, ja klar, es gibt Wellen, die sind dann natürlich quotenabhängig. Wenn der eine Sender sieht, das funktioniert, dann wird der andere folgen. Das hat man ja gesehen bei allen möglichen Gerichtsshows, Talkshows, kulinarisch hier, also Kochduelle und so weiter. So ist das sicherlich beim Quizzen auch. Quizzen ist ein Dauerbrenner, aber natürlich in unterschiedlichen Frequenzen und Intensitäten. Im Moment sieht es ganz gut aus. Also gerade wir haben ja im Vorabend mit, wer weiß denn sowas, mit Quizduell diesen Vorabend wieder belebt und haben sehr gute Quoten eingefahren. Es gibt zu den besten Sendezeit 20:15 gibt es mittlerweile einige wirklich gute Formate. Beispielsweise Quiz Champion, da haben ja viele meiner Kollegen auch schon gut abgesahnt. Der Quiz Champion bedient sich bei uns auch immer bei den Spielern. Und ja, also da gibt es gute Formate. Ich schaue aber vor allem auch viele englische Formate, muss ich gestehen. Unser Format ist ursprünglich ja auch ein englisches Format.
Und wie heißt es auf Englisch?
The Chase. Also gibt es die Chaser, sind die Jäger. Ja. Und auch ein Grund, warum ich Jäger geworden bin, ist, dass eine meiner jetzigen Kollegen mich damals empfohlen haben. Die kannten mich von der Europameisterschaft und haben gesagt, den müsst ihr mal holen, den müssen wir casten. Und so ist das dann auch entstanden. Und da gibt es ganz tolle Formate, die hier teilweise auch gar nicht so vorstellbar wären. Es gibt beispielsweise University Challenge, wo Universitätsteams Oxford gegen Cambridge dann antreten.
Das ist wirklich unvorstellbar.
Nein, und das ist dann wirklich so, dass die Zuschauer oftmals die Fragen gar nicht beantworten können, aber das als Sportwettbewerb sehen. Und das freut mich natürlich. Wir haben es natürlich auch geschafft, dass man jemanden akzeptiert, der da sehr viel weiß, weil früher ist man davon ausgegangen, wir müssen das jetzt so machen, dass jeder sich wohlfühlt auf der Couch und ich rate mit. Und wir werden halt angenommen als die, naja, Besserwisser im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich finde es ganz spannend, dass dieses Format ja so universell zu sein scheint. Egal von in was für einer Branche, man kann sich ein Quiz vorstellen als universelles Format des Wissentransports oder des Spiels auch. Also ich finde es immer ganz absurd, wenn ich dann in so Fachquizze irgendwie reinschalte, zufälligerweise mich ja gar nichts angehen oder die halt super speziell sind, wie zum Beispiel das super lokale Quiz, wo es nur um Wissen über Norddeutschland geht oder sowas, ne? Oder im Internet irgendein Quiz, wo es nur um Nerdkultur geht. Finde ich es ganz spannend zu sehen, wie all diese verschiedenen Instanzen, die ganz verschiedene Zielgruppen ansprechen, aus ganz verschiedenen Generationen kommen, trotzdem sich irgendwie auf dieses Frage-Antwort einigen können. Das scheint irgendwas ganz Grundlegendes im Menschen auszulösen.
Es ist, glaube ich, auch tatsächlich so, wenn man denn, also es ist eine Art positiver Stress.
Ja.
Also so ein Klinikdirektor, mit dem ich kürzlich gesprochen habe, der hatte das auch in seinem Buch Quiz als positiven Stress klassifiziert. Und ich glaube, da habe ich mich auch wiedergefunden, weil es ist eine Aufregung, ich möchte was richtig
man
beantworten.
Man möchte es gut machen.
Und wenn es dann auch noch richtig ist, dann habe ich noch ein Glücksgefühl.
Ja.
Das ist ein Hormonausstoß und fühle mich bestätigt. Und so geht das dann weiter. Und natürlich, wenn ich es nicht richtig beantworte, ist es wie so ein kleiner Schmerz.
Ist die Enttäuschung aber groß. Also ich kenne das selber, nur wenn ich irgendwelche Quiz-Apps benutze, wo es um gar nichts geht, ne? Wenn es dann rot aufleuchtet und nicht grün, dann ärgert mich das für ein paar Sekunden. Eigentlich ist es seltsam, ne?
Und das war auch Erfolgsrezept von Quizduell, ne?
Ja.
Eine der großen Quiz-Erfolgsgeschichten der letzten Jahre. So eine App, die viral einfach angedockt hat in ganzen
Gesellschaft.
Die immer
noch gespielt wird auch.
Die immer noch gespielt wird von vielen, vielen tausend Menschen.
Wie machst du das jetzt konkret, wenn du bei so einer Meisterschaft, wenn die irgendwie kurz bevorsteht, gibt es da auch viele aktuelle Themen, sodass man sagt, okay, vielleicht gucke ich mir noch mal ein paar Sachen an, wo ich eh schon weiß, das ist eigentlich eher so der Bereich, da bin ich nicht so fit und versuche dann noch irgendwie aktuelle Nachrichten aufzusaugen oder ist das gar nicht so aktuell, sondern eher ein bisschen zurückliegend, dass man versucht, seinen Wissensstamm breiter aufzustellen, stetig?
Ja, so Fragen, die in der letzten Woche oder Dinge, die in der letzten Woche passiert sind, die kommen in der Regel nicht dran. Ich habe keinen wirklichen Trainingsplan, dass ich mich hinsetze und das muss ich jetzt lernen, also wie in der Schule.
Und das war schon so Themengebiete, die du gezielt beackerst, oder?
Ja, also ich setze mich schon mal hin und überlege, was könnte ich denn jetzt nochmal lesen, aber ich mache dann, also ich hole mir dann beispielsweise ein Buch, was mich auch interessiert, also ich muss mich da nicht durchquälen, aber ich schaue mal schon, wo habe ich noch Schwachpunkte oder wo würde ich gern nochmal was dazu lernen, natürlich ein bisschen bewusster als der Durchschnittsbürger, aber ich glaube, wie jeder andere auch, dass ich mal schaue, was würde mich denn interessieren. Vor der Meisterschaft ist es so, dass ich tatsächlich nochmal gucke, was ist denn im letzten Jahr passiert, nochmals auffrischen, weil es ärgert einen durchaus, wenn man dann vor der Frage sitzt und kommt auf einen gewissen Namen nicht, den man aber 3 Monate zuvor noch vor Augen hatte und beantworten hätte können. Das sind aber auch teilweise Fragen, die dann 3 Jahre später nicht mehr so relevant sind. Die sind aber im Moment aktuell wichtig. Und da schaue ich nochmal, was ist so im letzten Jahr passiert. Über so eine Chronik gehe ich dann. Natürlich so übliche Sachen, wer hat den Oscar bekommen, Nobelpreise, so eine üblichen Sachen, die oft abgefragt werden. Aber ich frische das in der Regel dann nochmal auf. Also ich lerne dann nicht unbedingt etwas Neues, sondern es ist nur, dass einfach den Namen parat sind. Ähnlich ist es dann auch, dass man über gewisse Listen wie Hauptstädte schaut, die man eigentlich aus dem FF kann, die ich seit vermutlich in meinem 7. Lebensjahr eigentlich die Hauptstädte drauf habe, aber wenn man die ein Jahr nicht anschaut, ist der eine oder andere auch mal weg. Ich habe das tatsächlich vor 8 Jahren mal in einem Interview mit dem Weltmeister gelesen und dann war ich überrascht und fast schon enttäuscht. Dachte ich, was, der Weltmeister muss sich die Hauptstädte nochmal angucken? Naja, jegliches Wissen muss man auch auffrischen.
Ja, klar.
Sonst ist es weg.
Es gibt ja auch einfach keinen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich genug, jetzt habe ich ja alles gelernt. Das sind alle Informationen, die man braucht, sondern es gibt ja immer noch mehr. Also, und das ist auch gerade heutzutage, wo der Wissensschatz der Menschheit digital so erschlossen ist, man alles nachgucken kann. Dennoch zu sagen, aber ich merke mir das alles, macht's doch, also, oder anders gefragt, also dein Gehirn ist ja wahrscheinlich sehr darauf trainiert, durch die jahrelange Übung, sich solche Fakten zu merken. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft eigentlich eher in eine andere Richtung geht, dass durch das universelle Vorhandensein von dem kompletten Wissen der Menschheit es eher weggeht vom, dass Menschen sich konkrete Dinge überhaupt merken wollen.
Ja, das ist eine große Gefahr, weil ich sage mal, wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser Hören, unser Wissen in die Cloud auslagern, weil dann wird es gefährlich. Nicht nur, man kann ja zu Recht fragen, warum muss ich die Hauptstadt von Burundi kennen? Oder Rwanda, muss ich eigentlich nicht. Ja, würde ich zustimmen, weil im praktischen Leben bringt mir das nichts. Aber zur Einordnung, brauchen wir dieses Wissen. Um neues Wissen zu akquirieren, brauchen wir anderes Wissen, um es irgendwie einordnen zu können von der Relevanz her. Und wir können uns das auch wesentlich einfacher merken. Und ich sage auch, in einer Demokratie ist es entscheidend, dass es einen gewissen Grundstock, Basisstock an Allgemeinwissen gibt. Und vor allem auch Allgemeinwissen, was wir alle als relativ relevant betrachten. Mhm. Das kann tatsächlich auch der letzte Gewinner vom Dschungelcamp sein. Das gehört auch dazu, weil das eine Sache
weißt
ist,
du denn?
Ich habe die letzte Stadt, ich will ja schon ewig ins Dschungelcamp. Naja,
ich weiß
Moment,
auch nicht.
Moment, jetzt, wenn ich mich hinsetze und mal drüber nachdenke. Okay. Also ich habe die letzte Staffel leider nicht gesehen, muss ich gestehen. Aber sonst finde ich das Format gar nicht mal so schlecht.
Das erinnert mich aber so ein bisschen an einen Spruch, den mein Volkswirtschaftsprofessor im Studium mal gesagt hat. Der hat in seiner allerersten Vorlesung bei uns, und ich glaube, wir hatten 4 Semester VWL, wenn nicht sogar 6, hat gesagt, das, was ich erreichen möchte, ist, dass ihr in den nächsten x Semestern oder beziehungsweise wenn die Vorlesung hier vorbei ist, dass ihr die Zeitung richtig lesen könnt. Und wir haben uns am Bodecki. Anfang...
Sorry. Entschuldigung.
Du hast dran gearbeitet.
Bodecki. Evelyn Bodecki. Es kam irgendwo, die hat ja noch... Letzte.
Und lustigerweise hast du also lange gebraucht, um das in deinem Hirn rauszusuchen, wie ich es zum Googlen gebraucht habe. In dem Augenblick habe ich es
auch gewusst. Aber das führt manchmal dazu, wenn man jemanden ablenkt, dann fällt es einem auf einmal wieder ein.
Ja, irgendwo kam gerade der Geist.
Bodecki. Wer haben wir das?
Aber nix. Der VWL-Professor.
Richtig.
Genau, der hat gesagt, sein Ziel ist es, dass wir am Ende des Studiums die Zeitung richtig lesen können. Und wir haben uns am Anfang so angeguckt und dachten, was meint er denn jetzt damit? Und wirklich, er hat es dann in seiner letzten Vorlesung irgendwie 3,5 Jahre später hat er das wieder gesagt und gesagt, jetzt habt ihr es erreicht, jetzt könnt ihr die Zeitung richtig lesen. Und natürlich konnten wir sie vorher auch lesen, aber es ging darum, diese ganzen Fachsachen besser einordnen zu können und dieses Gesamtverständnis zu haben.
Ja. Das ist ganz, das ist toll. Toller Prof. Also das ist ja wie so eine Google Glasses, ne, an denen gearbeitet wird. Irgendwann laufen wir alle mit so Google Glasses rum. Aber wir brauchen das auch mal, wenn wir sie abnehmen. Also wir brauchen unsere eigene Brille. Wissen ist halt wie so ein Netz oder unsere Augen fokussieren ganz anders. Das stimmt. Und seitdem ich nicht nur Quizze spiele, sondern Quizze schreibe, nehme ich Informationen ganz anders auf. Gehe ich durch die Straßen, gucke mal aufs Straßenschild und nehme überall Informationen auf, wo andere gar nicht mehr drauf achten. Also es ist eine Schärfung, die bei mir eigentlich geschehen ist.
Aber ist deine Performance auch tagesabhängig?
Ja.
Ist das manchmal so, dass einem Dinge einfach, die man theoretisch weiß, nicht einfallen?
Ja, natürlich. Das hat mit Müdigkeit zu tun. Habe ich am Tag vorher mal ein bisschen zu viel getrunken? All das spielt eine Rolle. Klar. Und ich habe auch schon schlechte Tage gehabt, wo ich am Tag später dann über das Quizset gegangen bin und sagte, hätte ich aber 20 Punkte mehr machen müssen. Das ist tatsächlich zu vergleichen mit einem Sportler. Manchmal trifft man das
wahrscheinlich muss man sich auch so ein bisschen aufwärmen, den Kopf, also das, dass der Motor quasi warm läuft und dann besser zugreifen kann auf Informationen, die sonst wo abliegen.
Man muss wirklich so eine leichte Erregung spüren. Ja. Also ich möchte das jetzt spielen, ich möchte das Quiz machen, aber nicht zu viel. Also zum Beispiel, also ich brauche weniger Adrenalin als ein Sportler, weil das würde vermutlich also meine kognitive Leistung wieder begrenzen. Das habe ich auch gemerkt eben vor den Auftritten bei Gefragt gejagt. Da versuche ich so eine halbe Stunde vorher kein Koffein mehr zu mir zu nehmen. Ich habe halt ein bisschen experimentiert. Ich
auch so Tipps, die man selber für stressige oder Prüfungssituationen für sich anwenden kann.
Absolut, ja. Und das war natürlich bei mir auch Learning by Doing. Was funktioniert, muss man natürlich auch selbst, aber es gibt so ein paar Regeln, die man sich, glaube ich, so halten kann für Dinge, wo man dann kognitiv performen muss. Physisch gibt es sicherlich andere Regeln, auf die man achten muss.
Es heißt immer, dass es so einen Test gibt für Diplomaten, dass die so unfassbares Allgemeinwissen brauchen. Hast du den mal durchgemacht?
Ja, ich habe den tatsächlich mal in die Hände bekommen und habe den gemacht. Ich finde den grandios.
Den werde ich auch mal mir reinziehen.
Es gibt verschiedene. Es gibt Allgemeinwissen, das ist natürlich viel Hochkultur. Mhm. Ja, ein bisschen Literaturgeschichte, das, was man eben als Diplomat so auch drauf hat.
Und wie viele Fragen sind das dann so ungefähr? Willst du das noch?
Unfassbar. Ich glaube, dafür lernst du auch irgendwie.
Ja, es gibt dann auch nochmal teilweise so einen speziellen, also VWL-Teil gibt es dann nochmal, also dass man wirklich in den wichtigen Wirtschaftsbeziehungen dann einen Durchblick hat. Ich kann jetzt 50 Allgemeinwissensfragen oder ein bisschen mehr. Dann kommen aber noch Wirtschaftsfragen und dann kommen auch. Man gibt ja auch Attachés, die spezialisiert sind auf Kultur. Und, ne, also stimmt, wobei, das ist der Eignungstest dort.
Ja, das kann wahrscheinlich sehr frustrierend und demotivierend sein, wenn man dann feststellt, man weiß da so gar nichts
drüber. Es gibt einige, die sich da ein Jahr lang drauf vorbereiten. Mhm. Ja, aber ähnlich war auch den Journalistentest, wie Henry Nansch.
Wollte ich gerade sagen, als Beispiel wollte ich es gerade anfinden, weil ich mal mit dem Gedanken gespielt habe, diesen Test abzulegen und man konnte online die vom letzten Jahr einsehen, glaube ich. Und ja, gut, das ist wohl nichts für mich.
Das ist wirklich hart. Da haben sich auch, also einige, die angehende Journalisten, haben sich bei mir gemeldet und dann gefragt, na, wie kann ich denn das machen? Was soll ich jetzt am besten tun? Kann ich mich darauf vorbereiten? Also
für mich war dieser Test so, also dass man jeden Tag ein Jahr lang die Zeitung auswendig lernen muss, weil das, ne, also wer ist aktuell der Manager von dem und dem Konzern, so in die Richtung?
Das sind viele aktuelle Fragen, ja, da muss man auf der Hut sein.
Ja, aber wahrscheinlich auch die sich sowieso schon dafür interessieren, sowas zu studieren. So wie du sagst, wenn das Interesse grundsätzlich da ist, das lernst du ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das hast du wahrscheinlich die letzten Jahre schon mitgenommen und für die ist vielleicht nicht so schwer wie für uns.
Ja, also ich glaube, Journalisten, das ist schon eine Voraussetzung, sollten über ein breites Allgemeinwissen verfügen, vor allem aber auch eine Übersicht, was im Moment tagesaktuell oder
wochenaktuell. Und Dinge einordnen können, ist dann nun mal sehr wichtig.
Ja, es gibt ja auch so Einordnungsfragen wie, wo steht der DAX im Moment? Ja. Und dann muss man ja nicht unbedingt auf den Punkt genau, aber man sollte vielleicht auf 2000 Ziffern genau wissen, wenn letzte Woche mitbekommen und wenn da nichts Großes passiert ist, dann wird er ungefähr noch da stehen, wo er letzte Woche auch stand.
Also wir merken uns, Quizzen hilft uns dazu, Dinge einzuordnen, weil wir die Dinge dann eben im Kopf abspeichern, nicht nur auf der Festplatte. Aber gleichzeitig, finde ich, ist es ja so super geeignet, in der heutigen Zeit benutzt zu werden, weil es ja so schnell ist. Ne? Mhm. In Zeiten, wo die Aufmerksamkeitsspannen geringer werden, weil man eben nur noch aufs Handy guckt alle 10 Sekunden oder so. Man kann ja so super schnell einen Quiz spielen. Das sind ja auch gerade diese Schnellfragerunden, sind ja super beliebt und so. Ne? Also eigentlich passt es hervorragend in die Zeit.
Aber man muss sich auch Pausen nehmen. Das musste ich auch lernen. Ich habe oft mein Hirn dann überfordert, bin in ein Museum gerannt, in das nächste, dazwischen noch ein Quiz und dann habe ich mich am Abend gefragt, was ist denn übrig geblieben, hängen geblieben. Und dann war es wesentlich weniger, als ich mir erhofft hatte und am nächsten Tag bin ich ein bisschen ruhiger angegangen und es blieb mehr hängen, obwohl ich weniger eigentlich aufgenommen habe und das ist wichtig, dass man sich nicht überfordert. Wir können in kurzer Zeit gar nicht mehr als 5 bis 7 Sinneinheiten aufnehmen. Das ist psychologisch getestet worden. Da sind Affen beispielsweise ein bisschen schneller oder besser. Wir haben aber ein besseres Langzeitgedächtnis.
Wir kommen langsam zum Ende unserer Zeit heute. Deswegen würde ich noch gerne vielleicht ein letztes Thema ansprechen. Und zwar, wie vielleicht Unternehmen Quizformate für sich nutzen können. Wir versuchen das ja gerade so ein bisschen, indem wir unser Event, das Super Communication nennt, zum Beispiel mit diesem Quiz so ein bisschen anteasen. Ich weiß, der Digital Kindergarten hat auch teilweise mit Quizzen gearbeitet, um die Themen zu besetzen, die die bewerben wollen. Glaubst du, da sind noch mehr Chancen für Unternehmen, dass wir die Kommunikation zu benutzen?
Absolut, unbedingt. Also ich kann ja auch aus eigenem Interesse sagen, aus eigener Erfahrung, ich mache das ja auch. Also Unternehmen buchen mich, um ein Quiz zu erstellen für Kunden, für Mitarbeiter oder eben auch als Eventform, also auch hier für entweder Kunden oder eben dann für ein Jubiläum etc.
Feiern.
Und das ist einerseits eine Teambuilding-Maßnahme, also Menschen, die sie vorher nicht kannten, die kommen zusammen und danach haben sie dieses positive Stressmoment und haben Erfolgserlebnis. Man muss natürlich die Fragen dann auch so gestalten, das ist die Schwierigkeit, eben gestalten, dass sie spannend sind, interessant sind, dass man was lernt, aber gleichzeitig nicht überfordert ist und mit einem schlechten Gefühl rausgeht. Und das ist wirklich eine große, das ist tatsächlich groß, merke ich jedes Mal. Ja. Und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, je mehr Wissen man hat, desto besser kann man das auch einordnen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, Quizformat auf allen Ebenen, sowohl intern im Unternehmen als Teambuilding-Maßnahme, als Weiterbildungsmaßnahme, als Spiel eben, um auch Mitarbeiter auch zu motivieren. Das ist ja auch eine Sache, ein Interesse zu entwickeln über dieses Format. Ist da, glaube ich, noch vor allem auch viel Wachstumspotenzial, weil vielen Unternehmen das noch nicht so bewusst ist, dass man ein Quiz machen kann.
Genau, Gamifizierung ist ja sowieso ein großer Trend auch unter Unternehmen, aber dass man das auf so viele verschiedene Arten ausspielen kann, wie zum Beispiel auch durch ein in Anführungsstrichen simples Quiz, ne, haben wahrscheinlich viele nicht auf dem Zettel.
Na, ich bin auch immer überrascht, also wenn so Unternehmen auf mich zukommen und sagen, ja, wir wollen mal ein Quiz machen, wir wollen mal was Neues machen. Mhm. Und ich bin, sage, wie was Neues? Wir haben noch nie ein Quiz gemacht, noch nie intern oder extern. Finde ich spannend, finde ich toll, dann sehe ich halt, dass da Markt ist, der da ist und wächst. Aber auf der anderen Seite bin ich etwas bestürzt, dass jetzt erst tatsächlich das Bewusstsein dafür da ist.
Es ist ja auch nicht einfach, eins zu machen. Das habe ich gemerkt, als wir unseres gemacht haben. Was ist zu schwer, was ist zu leicht? Ich dachte, es ist ja viel zu leicht und dann war es doch zu schwer. Also das ist auch wirklich, es ist schon eine Expertenaufgabe, muss man sagen.
Ja, und ich muss auch gestehen, also mir hat es wunderbar viel Spaß gemacht. Ich fand die Fragen super, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eben viele das als sehr, sehr schwer empfanden.
Ja.
Ne? Da muss man, die Schwierigkeit ist dann eben, aus den offenen Fragen auch Multiple-Choice-Fragen zu machen. Weil dann, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Virtual Boy-Frage da den Nintendo, Atari, Sega hingeschrieben hätte, hätten sie immer noch falsch geraten. Aber dann hätte jeder sich auch im Team beraten, naja Mensch, das hieß aber anders. Und also
manchmal hilft ja schon das Ausschlussverfahren. Und das Ausschlussverfahren ist halt einfacher, wenn man Multiple-Choice hat. Ja.
So, daher auch sind auch viele Fernsehformate natürlich auch Multiple-Choice-Formate.
Ja,
das war unser Learning. Wir hatten zunächst das Quiz auf offene Fragen konzipiert. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, die Leute kommen da einfach nicht weiter, die brauchen die Auswahl. Und dann haben wir angefangen, denen eine Auswahl zu geben. Und schon, hatten die ein bisschen mehr Sicherheit, die konnten sich an diesen Punkten festhalten und haben vielleicht den richtigen sogar gegriffen.
Und sie hätten danach aber noch das Gefühl gehabt, ich hätte sie aber haben können, wenn ich mich einfach nur, wenn man zwei ausgeschlossen hat, 50-50, dann hätte ich mich aber für die andere entscheiden können. Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, psychologisch das Wichtigste beim Quiz ist, wie reagieren die Menschen, wenn sie die Antwort bekommen und sie falsch liegen. Danach müssen sie das Gefühl haben, ich habe etwas gelernt, aber ich hätte es auch haben können. Das heißt, ganz schwierig ist, Fragen zu machen, wo sie das noch nie gehört haben. Denn das kann man zwischendurch, wenn man 15 Fragen hat, kann man so ein, zwei reinbauen. Mhm. Aber das ist wichtig zu antizipieren, was wissen die Leute und was möchten sie wissen.
Und auch schon zumindest eine Antwort auszuschließen, ist ja vielleicht auch eine kognitive Leistung, auf die man dann so ein bisschen stolz ist oder sich darüber dann schon, schon freut.
Dann lag man nicht ganz daneben.
Gut, Sebastian, wir sind dich bei gefragt, gejagt nach wie vor. steht noch was bei dir in nächster Zeit an, was du uns noch am Ende mitgeben kannst?
Ja, also ich kann nur allen empfehlen, mal reinzugucken, die es noch nicht gemacht haben. Wir laufen noch bis meines Wissens Ende September. Wir haben noch eine große Samstagabendsendung, die im Juli zu sehen ist. Und ansonsten ändert sich bei mir einiges. Also ich bin im Moment dabei, eben meine Karriere als Speaker, als Moderator.
Du hast auch einen TED-Talk gehalten.
Ich habe einen TED-Talk gehalten. Genau um diese Dinge können auch alle gerne mal reinschauen. Also es ging darum, wie man ein Besserwisser wird oder ein Know-it-all. Das ist ja auf Englisch die TED-Talks. Und warum es so wichtig ist, auch heutzutage noch über ein fundiertes Allgemeinwissen zu verfügen. Und bin da eben unterwegs und erkläre eben Menschen, wie man das bei Fachtagungen oder bei Kundenevents, wie man diese Dinge behält und macht das mit großer Freude. Und ansonsten denke ich natürlich über den Podcast jetzt nach. Hoffe von euch noch ein paar
Informationen bekommen. Wir freuen uns über eine Einladung in dein
Quizformat,
wenn es dann soweit ist.
Das wird's, gerade weil ihr auch so viel Spaß am Quizzen habt.
Genau.
Kommt ihr gern mal zu mir. Und ansonsten machen wir dann das Führerschein-Quiz beim nächsten Mal. Ne?
So machen wir es.
Genau.
Alles klar. Wir verlinken dein TED-Talk in den Shownotes. Also schaut gerne rein, liebe Zuhörer. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Danke, Sebastian.